Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich glaube nicht, dass irgendeiner keine Angst hat vor dem Sterben und vor dem Tod. Aber bei vielen Menschen ist es so, das erlebe ich ganz oft so in den letzten Stunden, dass ein gnädiger Halbschlaf kommt oder ein Loslassen und dass man dann im Idealfall gut hinübergleitet. Also das ist eigentlich immer wieder ein Geheimnis.
Angst ist immer an die Erfahrung gebunden, ein Subjekt zu sein. Aber Sterbende tauchen ein in eine andere Wahrnehmungs- und Seinsweise. Im Sterben können uns spirituelle Erfahrungen berühren und von einem angstfreien, gottnahen, geborgenen Zustand künden.
Es ginge darum, über das eigene begrenzte Leben sozusagen von Geburt bis zum Tod hinaus eine Verbindung spüren zu können. Das scheint mir unabdingbar, um dem Tod wieder seinen Schrecken zu nehmen. Es ginge darum, wieder Lebenswerte zu finden, in denen man lernt, von sich abzusehen, einen Bezug zu einem Umgreifenden, zu einem Ganzen der Welt zu sehen.
Ein italienisches Lied erzählt von der Todesahnung eines jungen Partisanen. Ihn tröstet die Hoffnung, dass die Blumen auf seinem Grab anderen die Ideale vermitteln werden, für die er starb. Die Verankerung in einer Weltanschauung, der Glaube an den Sinn des eigenen Lebens und Sterbens, all das kann helfen, dem Tod entspannt zu begegnen. Doch zugleich muss jeder Mensch eine gewisse Urangst vor dem Sterben überwinden, erklärt Thomas Fuchs. Er hat sich als Professor an der Universität Heidelberg auf Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Philosophie spezialisiert.
Also das Bewusstsein, jetzt unvermittelt einer möglichen Todesgefahr ausgesetzt zu sein, sei es bei einer schweren Erkrankung oder bei einer Erkrankung eines Mitmenschen, löst fast immer zunächst einmal Gefühle von Schock aus, von Angst und von Entsetzen. Wobei wir sicher hier zwei Grundängste unterscheiden müssen, die sich eigentlich in dieser Todesangst verdichten. Es ist nämlich zum einen die Angst, von den Menschen, von allem, was einem lieb ist, getrennt zu sein. Und es ist die Angst, von allen Möglichkeiten getrennt zu werden, von der offenen Zukunft.
Die größte Angst der Menschen sei, angesichts des Todes zu entdecken, dass sie nicht wirklich gelebt haben, meint die Theologin Dorothee Sölle. Thomas Fuchs sieht in modernen Gesellschaften noch ein weiteres Defizit. Vielen Menschen fehlt heute ein Grundvertrauen, das mit stabilen Beziehungen und Werten verbunden ist.
Ich glaube, dass es für uns heute besonders schwer ist, zum Sterben eine gesunde oder gelassene Einstellung zu gewinnen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einen Höhepunkt der Individualisierung erlebt, bis hin zu einem Kult der Selbstverwirklichung, bis hin zur Verweigerung jeglicher Bindung. Man könnte sagen, das Leitbild ist ja der Mensch, der es ablehnt, seine Bedürfnisse und Interessen einer Gemeinschaft, einer Sache unterzuordnen, der sich aber auch nicht mehr einem Lebensstrom angehörig fühlen kann.
Gerade die Autonomie, auf die viele Menschen pochen, wird angesichts des Todes unausweichlich in Frage gestellt. Ursula Grötsch betreut seit mehr als 10 Jahren als Palliativfachkraft im Münchner Christophorus-Hospiz Sterbende, die an schweren, unheilbaren Krankheiten wie AIDS oder Krebs leiden.
Die Menschen, die dann zu uns kommen, merken, wir können ihnen die Schmerzen nehmen, wir können die Atemnot also verbessern und wir können die Übelkeit etwas abmildern und wir haben Medikamente sogar auch gegen Angst. Aber der Verlust der Selbstkontrolle, das ist für manche Menschen schlimmer als Schmerzen auszuhalten. Also wenn sie merken, es entgleitet ihnen alles und sie können es vielleicht sogar gar nicht mehr artikulieren, was sie möchten.
Gleichzeitig fänden nur noch wenige Patienten Halt im Glauben oder in der konkreten Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.
Ich habe früher immer gedacht, es ist ja eine gewisse Art von Trost, wenn man weiß, es geht weiter. Aber die Angst davor, wie es weitergeht, ist oft größer, als wenn ein Mensch gar nichts glaubt. Diese Erfahrung habe ich immer wieder machen müssen. Das kommt halt jetzt immer öfter, dass wir mit Menschen zu tun haben, die nicht mehr in der Religion, in welcher auch immer, verhaftet sind.
Umso wichtiger wird der Halt, den zwischenmenschliche Beziehungen geben. In Hospizen unterstützt das Pflegepersonal die Besuche von Angehörigen und nimmt sich viel Zeit für die Begleitung der Kranken. Dabei erlebt Ursula Grötsch oft Erstaunliches.
Es gibt schon so Situationen, wo sterbende Menschen irgendwas sehen. Also was natürlich ich jetzt nicht sehen kann, was sie vielleicht tröstet oder wer sie vielleicht erwartet, das kann alles sein, dass man da so eine tiefe Verbundenheit zu einem Menschen oder auch zu mehreren Menschen hat, dass die wirklich leibhaftig dann offenbar da sitzen. Aber ja, das ist eigentlich immer wieder das Geheimnisvolle.
Thomas Fuchs reflektiert in seiner Arbeit auch Berichte, die noch weitergehen. Berichte von der Schwelle zum Tod, sogenannte Nahtoderfahrungen.
Es gibt eine Erfahrung von Außerkörperlichkeit, also das sich Entfernen aus dem eigenen Körper. Es kommt zu Erlebnissen von Zeitverlangsamung, Zeitstillstand, dann zu einem Lebensbilderschau, die vor dem eigenen Auge erscheint. Es kann dann weiterkommen zu einer Art Tunnelerlebnis, einem Durchströmen durch einen schwarzen Kanal. Und es kann kommen zu einem Lichterlebnis am Ende dieses Tunnels, eine strahlende Lichterscheinung, die den Erlebenden empfängt. Und in manchen Fällen kommt es auch zu Begegnungen mit Lichtwesen, die manchmal als bekannte, verstorbene Menschen wiedererkannt werden.
Erstaunlicherweise seien die Betroffenen dabei stets frei von Furcht, so der Psychiater und Philosoph. Positive Erlebnisse dominierten, und manche Bilder, so etwa das des Weges durch einen Tunnel ins Licht, erinnerten sogar an den Vorgang einer Geburt.
Es scheint doch so zu sein, dass diese Erfahrungen tatsächlich eine der Formen sind, wie wir uns den Übergang vom Leben in den Tod wohl vorstellen müssen. Dafür spricht die kulturelle Invarianz all dieser Erfahrungen, die ja in verschiedensten Kulturen gemacht worden sind und gemacht werden. Diese Erfahrungen von Seelenwanderung, Seelenreise, Begegnungen mit Licht sind in allen Kulturen erstaunlicherweise sehr gleichartig.
Eine afrikanische Ärztin und Benediktinerin, Schwester Irene, wachte in Namibia nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus auf und berichtete:
Ich lief über eine sonnige grüne Wiese auf ein helles Licht zu. Ich war nicht allein. Vor mir liefen viele andere Gestalten. Alle trugen weiße Kleider, aber ich sah sie nur von hinten. Ich versuchte, sie einzuholen, wollte sie fragen, wo wir hingehen. Da drehte sich plötzlich eine der Gestalten zu mir um und machte mir mit einer Handbewegung klar, dass ich zurückbleiben sollte. Meine Zeit war also noch nicht gekommen. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr vor dem Tod.
Einst war die bewusste Vorbereitung auf den Tod fester Bestandteil der christlichen Tradition. Im Mittelalter entwickelte sich in abendländischen Klöstern die Ars Moriendi, die Kunst, in gesunden Tagen mit Hilfe von Bildern und Texten eine positive Einstellung zum Sterben zu finden. Mittelalterliche Mystiker haben betont, dass ein Christ bereits zu Lebzeiten sich selbst sterben müsse. Dann könne er, im Sinne des Johannesevangeliums, aus dem Geist neu geboren werden und dem Reich Gottes näher kommen. Der Dominikaner Meister Eckhart schrieb im 13. Jahrhundert:
Willst du diese Geburt finden, musst du zum Anfang zurückkehren, in den Urgrund, von dem du ausgegangen bist. Gedächtnis, Verstand und Wille musst du lassen und alles, worin du dich selber findest und suchst. Dann kannst du diese Geburt finden, sonst aber wahrlich nicht.
Mit modernen Worten: Nur wer seine Egozentrik ablegt, wird in der Lage sein, sich einer höheren Wahrheit anzuvertrauen, im Leben wie im Sterben. Ein solches Loslassen des Eigenwillens war und ist nicht nur für christliche, sondern auch für islamische Mystiker ein Ideal. Hermann Hesse hat im 20. Jahrhundert die Herausforderung literarisch auf den Punkt gebracht.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde.
Auf andere Weise als der Westen hat sich der Buddhismus seit über 2000 Jahren mit dem Thema Sterben befasst. Der Religionswissenschaftler Yoon-hae Yoon erforscht das Gebiet an der Dongguk-Universität im südkoreanischen Seoul.
Das größte Leid für den einzelnen Menschen ist der Tod. In gewisser Weise ist das letzte Ziel, sowohl des Christentums als auch des Buddhismus, die Überwindung des Todes. Buddhisten erreichen dieses Ziel, indem sie einsehen, dass das Ich nicht existiert. Vielmehr stehen alle Teile und Stoffe in dieser Welt in einem ständigen Austausch. Sie bilden ein Ganzes, wie das Wasser einen Fluss bildet.
Leib und Seele betrachtet Yoon-hae Yoon daher nur als Phänomene, als Energien, die sich zu Lebzeiten zusammenfinden und im Tod neu formieren. Indem ein Buddhist dies akzeptiere, finde er seine Identität.
Wenn ich sage, dass kein Ich existiert, bedeutet das nicht, dass ich nicht hier sitze. Aber alles ist in ständiger Bewegung, auch ich. Alles ist ein Prozess und in stetigem Wandel. Wenn ich einmal sterbe, verschwindet das Phänomen Ich. Aber wenn ich begriffen habe, was die Welt und das Ich in Wirklichkeit sind, erschreckt mich der Tod nicht mehr. Ich habe dann den Frieden des Herzens und bleibe angesichts des Todes ruhig und gelassen.
Viele buddhistische Quellen berichten von Mönchen, die in tiefem Frieden, für andere fast unmerklich, aus dem Leben gegangen sind. Die menschlichen Energien werden dann, so hofft jeder Buddhist, eins mit der absoluten Wahrheit des ewigen Weltgesetzes, dem Dharma. Und Yoon-hae Yoon ergänzt:
Die Elemente, aus denen mein phänomenales Ich entstanden ist, lösen sich im Tod auf. Das heißt aber nicht, dass sie zu nichts werden. Meine Taten bestehen weiter als Energie. Und diese Energien können sich wieder mit anderen Elementen zu neuen Phänomenen und Prozessen verbinden. Einmal muss ich durch den Schmelzofen des Todes. Und alles, was diesseitig ist an mir, wird Asche und Rauch werden. Denn diese Welt ist aus Lehm und Holz. Jene aber, in der meine Seele Heimat findet, ist eine Welt des Geistes.
Der tibetische Buddhismus hat den Prozess des Sterbens eindrücklich im sogenannten Totenbuch analysiert.
Wenn wir sterben, lösen sich die Elemente, aus denen wir bestehen, in mehreren Phasen auf. Wenn wir keine Kenntnis davon haben, wie diese Phasen ablaufen, macht uns ihr Auftreten ratlos, ja, es lässt uns zutiefst erschrecken. Besitzen wir aber eine gewisse Kenntnis dieser Vorgänge, kann uns die Angst vor dem Unbekannten nicht mehr überwältigen.
Vielmehr wird der Sterbende dann im entscheidenden Augenblick ein klares kosmisches Licht erkennen. In diesem Moment wird er aus dem irdischen Dasein mit all seinem Leid erlöst, erklärt der evangelische Religionswissenschaftler Michael von Brück.
Die Sterbephasen sind geradezu dadurch gekennzeichnet, dass sich einzelne Lichtphänomene während des Sterbeprozesses bemerkbar machen, bis schließlich das Licht so subtil geworden ist, dass der Mensch zunächst einen völligen Blackout hat, also ein schwarzes Nichtlicht sieht, und danach dann das sogenannte klare Licht des Todes, eine ganz feine Lichterscheinung, ein ganz sanftes, zartes Schimmern, das wird verglichen mit einem völlig reinen morgendlichen Herbsthimmel, in dem sich eine sehr subtile Lichtmanifestation zeigt, die sozusagen die Grundlage des Bewusstseins, das, was von Leben zu Leben weitergeht, darstellt. Und im tibetischen Buddhismus kann man sogar sagen, dass dieses Licht so etwas wie die Urmatrix des Universums ist oder eigentlich so etwas wie der Schöpfer im Universum.
Kann der Sterbende dieses Licht nicht erkennen, wird er nach buddhistischer Überzeugung im irdischen Bereich wiedergeboren. Die neue Geburt ist für ihn dann eine weitere Chance, sich von Irrtümern, Verhaftungen oder Ängsten zu befreien. Ähnliche Vorstellungen findet man im Hinduismus, aber auch in der griechischen Philosophie und nicht zuletzt in der jüdischen Mystik, der Kabbala. Der Mystiker und Vorsitzende der sephardischen Juden, Milton Cohen Enriquez.
Viele Rabbiner, die sich zur Kabbala bekennen, glauben, dass ein Mensch bzw. eine Seele mehrfach wiedergeboren wird. Denn sie sind überzeugt, dass ein Menschenleben selten ausreicht, um die Seele an das Ziel zu führen, das sie erreichen soll. Aber letztlich hängt das von Gottes Gnade ab. Er schenkt uns immer wieder einen neuen Anfang. Jedes Leben ist eine Chance, um Dinge in Ordnung zu bringen. Und wer an einen freien Willen glaubt, sagt sogar, du, Mensch, entscheidest am Ende des jetzigen Lebens selbst, ob und unter welchen Umständen du wiedergeboren wirst.
Im Buddhismus gibt es darüber hinaus noch die Vorstellung, dass ein Mensch bzw. eine Seele zwar den Zustand höchster Reife erreicht hat und in die ewige Wahrheit eingehen könnte, aber bewusst darauf verzichtet. Statt der eigenen Erlösung wählt er oder sie eine Wiedergeburt als Bodhisattva, erklärt von Brück.
Bodhisattvas wirken aus höheren Sphären in diese Welt zurück und stehen durch ihre heilende Kraft allen lebenden Wesen auf ihrem Weg zur Vollendung bei. Auf allen geistigen Ebenen der Wirklichkeit leben nach buddhistischen Überzeugungen solche Wesen. Sie schütten ihre Gnade über die Welt aus und können ihre Liebe und heilende Zuwendung aufgrund ihres höheren Bewusstseins viel wirkungsvoller ausüben als Menschen.
Aus abendländischer Sicht mag man die Bodhisattvas mit Schutzgottheiten, Heiligen oder Engeln vergleichen. Mythologische und philosophische Vorstellungen verschmelzen hier. Entscheidend ist der Gedanke, ein Mensch, der gut und auf das Göttliche bezogen gelebt hat, zieht sich nach seinem Tod nicht in ein entrücktes Paradies zurück, sondern bleibt Teil eines aktiven Beziehungsgeflechtes zwischen Himmel und Erde, zum Wohl der Menschheit.
Eins ums andere Mal wuchs ich wie Gras. Ich starb der mineralischen Welt und wurde zur Pflanze. Und der Pflanzenwelt starb ich und wurde zum Tier. Ich starb als Tier und wurde Mensch. Warum sollte ich das Verschwinden durch den Tod fürchten? Was du dir nicht vorstellen kannst, das werde ich sein. Hakim Sanai.
Die schweizerische Psychotherapeutin Monika Renz begleitet am Kantonsspital St. Gallen seit Jahrzehnten Sterbende auf ihrem letzten Weg. In der Veröffentlichung »Hinübergehen – Was beim Sterben geschieht« hat sie ihre Erfahrungen zusammengefasst.
Wenn Menschen auf den Tod zugehen, tritt nicht nur das Ich in den Hintergrund, sondern auch die subjekthafte, ichbezogene Wahrnehmung. Eine andere Welt, ein anderer Bewusstseinszustand rücken in den Vordergrund, unabhängig von Weltanschauung und Glaube.
Sterben ist ein Prozess der Wandlung, weiß Renz, der Zeit und Geduld fordert. Er vollzieht sich als Auf und Ab zwischen Verunsicherung, Angst, vielleicht sogar Panik und Trost. Doch irgendwann, so die Therapeutin, trete fast jeder Mensch in eine Atmosphäre von Liebe, Frieden und Ehrfurcht ein, in einen Bereich des Heiligen.
Das Ich wird dann unwesentlich. Stattdessen taucht der sterbende Mensch ein in Zusammenhänge und Wahrnehmungen ganzheitlicher Art. Das Wort darf nicht als das Ganze von Körper, Geist und Seele begriffen werden, sondern meint das Ganze schlechthin, das Materie und Energie, Schöpfer, Schöpfung und Geschöpf umfasst.
Renz bezeichnet diese Entwicklung als Übergang vom Ich zum Sein, von der Eigenmacht zur Teilhabe. Und versichert, sobald der Sterbende in diesen Vorgang einwilligt, erlebt er ihn uneingeschränkt positiv, als neue Qualität von Frieden und Glück. Urangst vor unbekannten Mächten wird von Urvertrauen abgelöst. Man könnte auch sagen, die menschliche Seele fällt durch das Dunkel des Unbewussten und der eigenen Ängste hindurch in Gott, das Seiende schlechthin.
Manche Sterbende beginnen zu strahlen, zu gestikulieren und möchten den Umstehenden mitteilen, was sie erleben, sehen und hören. »So schön«, stammelte ein älterer Mann. »Licht, Jesus«, sagte ein Jüngerer. Eine Treppe hinauf, sah eine Frau jüdischen Glaubens. Es kommt Gutes, sagte ein sterbender Muslim.
Jeder Mensch, so scheint es, stirbt in ein Gegenüber hinein. Die Verwandlung, die er dabei durchlebt, nehmen andere oft nur atmosphärisch wahr. Die Himmel öffnen sich, lässt Giuseppe Verdi in der Oper Aida ein junges Liebespaar sagen, das dem sicheren Tod entgegengeht. Die Liebe, so die Botschaft, ist eine verbindende Kraft, die stärker ist als der Tod. Die christliche Theologie tut sich heutzutage schwer, allgemeinverständlich über das Sterben zu sprechen. Im Mittelpunkt steht für sie von jeher die Auferstehung Jesu und seine Zusage, er werde dereinst alle, die ihm vertrauen, mit in ein neues, ewiges Leben nehmen. Biblisch belegt ist auch die Vorstellung, dass jeder Mensch im Tod verwandelt wird. Doch was bedeutet das konkret? Altkirchliche Theologen wie Irenäus von Lyon haben sich bemüht, das Geschehen mit Hilfe einer Natursymbolik zu veranschaulichen, die später viele andere aufgegriffen haben, so auch Martin Luther.
Wie das Weizenkorn in die Erde fällt, sich auflöst und vervielfacht aufersteht, durch den Geist Gottes, der alles umfasst, so werden auch wir in der Erde geboren, in ihr aufgelöst und auferstehen in das Licht des Vaters hinein.
Der einflussreiche evangelische Theologe Jürgen Moltmann hat im hohen Alter, fast 90-jährig, nach dem Tod seiner Frau versucht, das Geheimnis des Sterbens noch einmal genauer zu verstehen und dabei alte theologische Überzeugungen hinterfragt. So erwartet etwa die klassische evangelische wie auch die katholische Lehre die Auferstehung der Toten erst am Ende der Welt. Manche zeitgenössische Theologen sehen das anders. So auch Moltmann. Er kommt 2020 in der Veröffentlichung »Auferstanden in das ewige Leben« zu dem Schluss:
»Unsere Todesstunde ist unsere Auferweckungsstunde. Wenn wir sterben, erwachen wir zum ewigen Leben. Die Todesschmerzen sind die Geburtsschmerzen des ewigen Lebens.«
Dabei beschreibt der Begriff ewiges Leben nach Moltmann nicht ein Dasein von endloser zeitlicher Dauer, etwa in einem paradiesischen Garten, sondern eine völlig neue Lebensqualität. Mit anderen Worten könnte man sagen, im Augenblick des leiblichen Todes verlässt die Seele den irdischen Bezugsrahmen von Materie, Raum und Zeit, um in eine neue Dimension einzutreten, die nicht mehr durch Phänomene wie Raum und Zeit begrenzt ist, die Dimension Gottes. Moltmann schreibt in seinem Alterswerk:
Im Sterben zieht sich das Leben aus dem Körper zurück. Der bisherige Weltbezug und der Selbstbezug eines Menschen sterben, aber der Gottesbezug bleibt. Denn die Seele als die Ganzheit einer Lebensgeschichte wird in und von Gott am Leben gehalten
und vollendet. Im evangelischen Erwachsenenkatechismus liest man:
Nach unserem Leben bleibt die Beziehung zu Gott nicht, weil wir sie aufrechterhalten, sondern weil wir glauben, dass Gott sie aufrechterhält. Wir Menschen sterben nicht von Gott weg, sondern zu ihm hin.
Für Moltmann hat all das spannende Konsequenzen.
Wir denken das Sterben immer mit dem Tod zusammen. Aber es ist besser, das Sterben mit Erwachen zusammenzudenken. Erwachen zur ewigen Lebendigkeit.
Diese neue Form von Lebendigkeit, in die der Sterbende hineinwächst, entzieht sich menschlichem Verstehen. Man kann allenfalls intuitiv erfassen, dass sie der Seele zuvor ungeahnte Möglichkeiten gibt.
Sind die Gestorbenen schon erweckt und wach im ewigen Leben, dann sind wir nur durch die Zeit, in der wir leben, von ihnen getrennt. Aber sie sind bei uns, wie Gott selbst, in dessen Ewigkeit sie eingegangen sind. Dort warten sie auf uns und von dort aus, denke ich, wachen sie auch über uns.
Solche modernen Ansätze der christlichen Theologie mit den Konzepten anderer Religionen und Wissenschaften in Austausch zu bringen, könnte ein Forschungsfeld der Zukunft sein. Fest steht schon jetzt, Aus der Sicht aller Religionen führt der Tod die menschliche Seele heraus aus dem Gefängnis des Ichs und lässt sie frei werden für das Ganze, das sie zuvor oft aus dem Blick verloren hat. Worte des Apostels Paulus, die Jürgen Moltmann zitiert, bekommen vor diesem Hintergrund einen neuen Klang.
Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden alle verwandelt werden. Der Tod ist verschlungen vom Sieg des Lebens. Tod, wo ist dein Stachel?